Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Entführung eines Passagierflugzeugs hat heute Sicherheitskräfte in Ägypten und Zypern in Atem gehalten. Ein Mann mit einer Sprengstoffgürtelattrappe hatte die Maschine am Morgen in seine Gewalt gebracht. Das Flugzeug war auf einem Inlandsflug von Alexandria nach Kairo. Die Maschine landete schließlich auf dem Flughafen von Larnaca. Alle Geiseln kamen unverletzt frei. Der Entführer wurde festgenommen.
Heute Morgen. Ein vermuteter Flugzeugentführer passiert unbehelligt die Kontrollen am Flughafen Alexandria. Schon länger gibt es Kritik an der Sicherheit ägyptischer Flughäfen. Am frühen Nachmittag dann das unblutige Ende der Entführung auf dem griechisch-zyprischen Flughafen Larnaca. Kletternd verlässt der Pilot sein Cockpit und die letzten Geiseln die Maschine per Treppe. Kurz darauf ergibt sich der Geiselnehmer. Gegen 8 Uhr Ortszeit hatte die Flugsicherung von Larnaca einen Notruf erreicht. Egypt Air Flugnummer 181, eigentlich auf einem innerägyptischen Flug unterwegs, ist entführt worden. Die Maschine erhält die Erlaubnis zur Landung, der normale Flugbetrieb wird komplett eingestellt. Es folgen stundenlange Verhandlungen mit dem Entführer, lange besteht Unklarheit über dessen Identität. Er trägt einen Sprengstoffgürtel, wie sich später herausstellt, eine Attrappe. Von den mehr als 50 Passagieren werden die meisten schnell freigelassen. Nur Besatzungsmitglieder sowie 3 ausländische Passagiere müssen an Bord bleiben. Gleichwohl gehen die Behörden nicht mehr von einem terroristischen Motiv aus. Auf keinen Fall hat die Entführung einen terroristischen Hintergrund. Der Entführer verlangt die Übergabe eines Briefes an seine auf Zypern lebende Ex-Frau. Und er stellt politische Forderungen, so die Freilassung oppositioneller Frauen in Ägypten. Nach stundenlangem Nervenkrieg aber bleibt ihm nur die Aufgabe.
7 Wochen nach dem schweren Zugunglück von Bad Aibling konzentrieren sich die Ermittlungen auf menschliches Versagen. Die Staatsanwaltschaft prüft nach eigenen Angaben auch Fehler bei der Abwicklung des Notrufes. Die Bild-Zeitung berichtet unter Berufung auf den bayerischen Innenminister Herrmann, das Unglück sei auf einen doppelten Fehler des Fahrdienstleiters zurückzuführen. Bei der Kollision zweier Regionalzüge waren im Februar 11 Menschen getötet und 85 verletzt worden.
Rot ist eindeutig, nichts geht mehr. Das gilt auch für die Schiene. In Bad Aibling ist das offenbar ignoriert worden. Vor 7 Wochen soll ein Fahrdienstleiter die eingleisige Strecke zwischen Bad Aibling-Kurpark und Bahnhof Kolbermoor für 2 Züge gleichzeitig freigegeben haben. Als er seinen Fehler bemerkt, versucht er auf einem Touchscreen die Zugführer zu erreichen. Dabei aktiviert er angeblich das falsche Feld und informiert so nur andere Fahrdienstleiter. Die Warnung erreicht die Lokführer zu spät, schildert Bayerns Innenminister Herrmann den Hergang. Es seien menschliche Fehler, kein technisches Versagen gewesen. Wäre der erste Funkspruch bei den Lokführern angekommen, hätte das Unglück womöglich noch verhindert werden können, so das Fazit des Ministers. Und damit löst Herrmann erhebliche Irritationen aus. Polizei, Staatsanwaltschaft und Innenministerium hatten so lange Stillschweigen über den Unglückshergang vereinbart, bis ein anklagereifes Ergebnis auf dem Tisch liegt. Es liegen noch nicht alle Ermittlungsergebnisse vor. Erst wenn dies der Fall ist, kann eine Bewertung vorgenommen werden, teilt die Staatsanwaltschaft Traunstein mit. Dass Innenminister Herrmann der Bild-Zeitung so detailliert Auskunft über das Unglück gibt, obwohl das Schlussgutachten noch nicht vorliegt, das verwundert. Vor der Kamera wollte sich keiner der Beteiligten äußern.
Der wochenlange Streit zwischen Apple und den US-Behörden ist beendet. Dem FBI gelang es ohne Hilfe des Konzerns, das iPhone des toten Attentäters von San Bernardino zu entsperren. Apple hatte sich mit Hinweis auf die Datensicherheit geweigert, bei der Entschlüsselung des Gerätes zu helfen. Auf welche Weise die Ermittler jetzt an die Daten gekommen sind, ist bisher nicht bekannt.
Am Ende klappte es auch ohne die Hilfe von Apple. Das FBI hat nach eigenen Angaben das Smartphone des Attentäters von San Bernardino geknackt. Said Farouk und seine Frau hatten im Dezember 14 Menschen erschossen. Die Polizei fand sein iPhone, doch es war mit einer Sicherung geschützt, die nach 10-maliger erfolgloser Eingabe des PIN-Codes automatisch alle Daten löscht. Das FBI versuchte, den Hersteller Apple zur Kooperation zu zwingen, zog vor Gericht und erwirkte eine Verfügung. Apple sollte helfen, die Sicherheitssoftware, die es selbst geschrieben hat, zu knacken. Doch der Konzern weigerte sich und berief sich auf den Datenschutz. Es gebe kein Entschlüsselungsprogramm und wenn man eines entwickle, sei das gefährlich, es öffne Tür und Tor für den Missbrauch. Gestern dann dies. Das Justizministerium informiert, dass das FBI die Hilfe Apples nun nicht mehr benötige. Man habe sich selbst Zugang zu den Daten verschafft. Offenbar mit Hilfe Dritter. Doch wer dem FBI geholfen hat, bleibt im Dunkeln.
Der Fall ist hoch umstritten. Manche werfen Apple vor, wirtschaftliche Interessen über die nationale Sicherheit zu stellen. Denn Verschlüsselung ist ein wichtiger Faktor auf dem Handymarkt. Andere glauben, das FBI hätte mit der gerichtlichen Anordnung nur einen Präzedenzfall schaffen wollen, um in Zukunft leichter an Daten zu kommen. Die Machtprobe zwischen beiden scheint vorerst beendet, doch der Konflikt zwischen Sicherheit und Datenschutz wird bleiben.
Wie ist es dem FBI gelungen, das iPhone des Attentäters zu knacken? Mit dieser und weiteren Fragen rund um den Streit zwischen Apple und dem FBI beschäftigen wir uns auch auf tagesschau.de. Eine Satire des Norddeutschen Rundfunks über den türkischen Präsidenten Erdogan sorgt für diplomatischen Wirbel. Ankara hatte den deutschen Botschafter Erdmann vorige Woche in das Außenministerium bestellt, um gegen den knapp zweiminütigen Film zu protestieren. Bei dem zweiten Termin habe Erdmann daraufhin heute erneut den Schutz der Presse und Meinungsfreiheit betont, teilte das Auswärtige Amt mit. Die Reaktion der Türkei stieß bei allen Bundestagsparteien auf Kritik. Der CDU-Außenexperte Röttgen sprach von einer Anmaßung.
Dass der deutsche Botschafter Martin Erdmann bereits zum zweiten Mal ins türkische Außenministerium einbestellt wurde, eine starke diplomatische Geste. Grund dafür dieses Video der Satire-Sendung Extra 3.
Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast.
Erst Anfang März hatte die türkische Polizei das Redaktionsgebäude der oppositionellen Zeitung Zaman in Istanbul gestürmt. Die Pressefreiheit in der Türkei rigoros eingeschränkt, so die Organisation Reporter ohne Grenzen.
Alles, was Kritik am Regierungschef, am Staatspräsidenten ist, soll sozusagen auch verboten werden. Damit stellt man sich ganz deutlich gegen den Begriff von Pressefreiheit, den die Europäische Union hat.
Mit der Einbestellung des Botschafters wollte die türkische Regierung offenbar erreichen, dass das Video aus dem Netz verschwindet. Ebenfalls ein Thema der Satire, die türkische Politik und der deutsche Kurs in der Flüchtlingskrise.
Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogan, Erdogan.
Der Norddeutsche Rundfunk kritisiert die versuchte Einflussnahme aus Ankara.
Dass die türkische Regierung jetzt wegen unseres Extra-3-Beitrags diplomatisch aktiv geworden ist, das ist mit unserem Verständnis von Meinungs- und Pressefreiheit nicht vereinbar. Politische Satire ist in Deutschland erfreulicherweise erlaubt. Dazu gehört auch dieser Extra-3-Beitrag.
Die Redaktion von Extra 3 hat heute mit Satire reagiert. Sie kürte Erdogan zum Mitarbeiter des Monats und veröffentlicht das Lied nun auch mit englischen und türkischen Untertiteln.
Bundesentwicklungsminister Müller will die deutsche Hilfe für Flüchtlinge in Kenia erhöhen. Der Minister besuchte in dem Land heute das weltweit größte Flüchtlingscamp Dadaab. In Kenia leben insgesamt mehr als 660.000 Flüchtlinge, vor allem aus Somalia. Etwa 350.000 Flüchtlinge befinden sich in Dadaab. Das Camp besteht seit fast 25 Jahren. Es wird hauptsächlich vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen versorgt, erhält aber auch deutsche Unterstützung.
Hütten, soweit das Auge reicht. Eine provisorische Stadt für Menschen ohne Heimat. Feste Häuser verbietet die Regierung auch heute noch. Dabei sind die Eltern vieler Kinder schon nicht mehr in Somalia, sondern hier in Kenia aufgewachsen. Entwicklungshilfeminister Müller weiß aber, bei den Kenianern sind die Somalier unbeliebt. Die Regierung Kenias sieht die Lager gar als Brutstätten des Terrorismus. Müller will dagegenhalten.
Und deshalb ist notwendig, dass wir Hilfe direkt leisten. Denn wenn die Menschen auch in den Camps nichts zu essen haben, dann ist das der Boden für Terrorismus und die Aufnahme dieser Strukturen.
Universität Garissa im vergangenen Jahr, unweit vom Lager Dadaab. Mehr als 140 Menschen sterben bei einem Anschlag der somalischen Al-Shabaab-Terrormiliz. Es sind solche Bilder, die Kenianer gegen Flüchtlinge aufbringen und für Ablehnung sorgen, auch wenn deren Verbindung zu diesen Taten nicht bewiesen ist. Die Regierung drohte schon mit einer Schließung des Lagers. Nun wenden sich auch noch viele internationale Geldgeber ab. Die ohnehin kargen Rationen werden wohl auch in diesem Jahr um ein Drittel gekürzt. Es gibt einen Wettlauf zwischen den Hilfsorganisationen um die Mittel. Wir müssen nun sehen, dass Dadaab dabei nicht vergessen wird. Müller will die neue Not lindern und Flüchtlinge sollen mit Anreizen zur Rückkehr nach Somalia ermuntert werden, wenn es die Sicherheitslage erlaubt. Dafür erhöht er die Hilfe für Dadaab und ein zweites Lager von 6 auf 11 Millionen Euro in diesem Jahr.
Unter hohen Sicherheitsmaßnahmen trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft heute Abend auf Italien. Etwa 800 Polizisten begleiten das Freundschaftsspiel in München, doppelt so viele wie sonst üblich. Bedingt durch die Terroranschläge in Brüssel sei das Personal aufgestockt worden, so ein Polizeisprecher. Die DFB-11 wird erstmals von Thomas Müller angeführt. Das Erste überträgt die Partie gleich im Anschluss an diese Tagesschau.
Zum letzten wichtigen Test vor der EM darf Thomas Müller also erstmals als Kapitän den Weltmeister aufs Feld führen, der versuchen wird, die Pleite von Berlin vom Samstag wieder wettzumachen. Im Tor steht dabei Marc-André Ter Stegen, weil Manuel Neuer aufgrund einer Magenverstimmung absagen musste. Vor der Allianz Arena bildeten sich bereits Stunden vor Anpfiff lange Schlangen. Die über 60.000 Zuschauer mussten sich auf verstärkte Sicherheitskontrollen einstellen, ähnlich wie zuletzt in Berlin. Im Stadion wurde ebenfalls alles für die Sicherheit von Fans und Sportlern getan. Sprengstoffsuchhunde waren dabei im Einsatz. Die Münchner Polizei durchkämmte mit einem Großaufgebot jeden Winkel der Arena.
Diese erhöhte abstrakte Gefahr bedingt, dass wir 800 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte heute hier am Stadion einsetzen. Das sind circa doppelt so viele, wie wir normalerweise bei so einem Spiel einsetzen würden.
Vor und während der Partie wird das Geschehen aus der Polizeikanzel von den Beamten verfolgt. Diverse Kameras liefern die Bilder aus verschiedensten Bereichen des Stadions. Die DFB-Auswahl, die seit 1995 nicht mehr gegen Italien gewonnen hat, beginnt mit 5 Veränderungen im Vergleich zum Spiel gegen England. Wichtigste Personalie dabei, der Münchner Mario Götze beginnt als Sturmspitze.
Trauer um den Jazzmusiker Roger Cicero. Wie es heute bekannt wurde, starb der Sänger bereits am Donnerstag an den Folgen eines Schlaganfalls. Cicero trat 2007 für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Im selben Jahr gewann er den Musikpreis Echo. Zuletzt trat er unter anderem mit Songs von Frank Sinatra auf. Cicero wurde 45 Jahre alt. The best is yet to come
and babe, wanna be fine. Vor 10 Tagen sein letzter Live-Auftritt, Roger Cicero im Bayerischen Rundfunk. Auch auf der kleinen Bühne fühlte er sich zu Hause.
Da komme ich her. Also ich kenne das nicht anders eigentlich. Also, dass man wirklich vor sehr wenigen Leuten live spielt. Aber Hauptsache live.
Hier spielt die Musik.
Roger Cicero, locker und voller Energie. Da, wo er hingehörte, auf der Bühne. Vor 30 Jahren, noch ohne Hut, aber schon mit musikalischer Ausbildung. Die Mutter Tänzerin, der Vater ein bekannter Pianist. 2007 singt Roger Cicero für Deutschland beim Eurovision Song Contest.
Ich sehe mich auch als Jazzsänger, also das ist meine Natur. Und ich glaube, es liegt in der Natur des Jazz, verschiedene Stilrichtungen, Musikstilrichtungen miteinander zu verbinden.
Im vergangenen Herbst der Zusammenbruch. Roger Cicero litt an akutem Erschöpfungssyndrom. Nach einer Auszeit trat er wieder auf, feierte 2 Echo-Nominierungen. Noch für April war eine Tournee geplant. Yes, this was my way.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 30. März.
Unter Tiefdruckeinfluss fällt in den nächsten beiden Tagen besonders in der Mitte Deutschlands zum Teil kräftiger Regen. Im Norden und Osten kann es heute Nacht vorübergehend aufklaren, während sich von Westen und Süden Regenwolken ausbreiten. Morgen zunächst im Nordosten, später vor allem in der Mitte zeitweise Regen, sonst neben Wolken zum Teil sonnig und nur gelegentlich ein paar Schauer. Heute Nacht im Harz knapp über 0, im Breisgau bis 10 Grad. Dort morgen knapp unter 20, im Thüringer Wald bis 7 Grad. Am Donnerstag in der Mitte kräftiger Regen Richtung Küsten und im Süden zum Teil freundlich, dabei in Alpennähe mit Föhnunterstützung bis 25 Grad. Am Freitag verlagert sich der Regen in den Süden und von Norden wird es freundlicher. Am Samstag scheint die Sonne auch im Süden wieder häufiger.
Thomas Roth meldet sich mit einer Kurzausgabe der Tagesthemen in der Halbzeitpause des Fußball-Länderspiels Deutschland-Italien gegen 21.35 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.